SRF 1.
«12.30 Uhr, das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Und das sind die Themen heute. So nicht, sagt das Bundesgericht im Fall Carlos. Der junge Mann muss sofort aus der Haft entlassen werden. Wir fragen, was nun? Gesucht wegen Massenmords. Der abgesetzte ukrainische Präsident Janukowitsch ist zur Fahndung ausgeschrieben. Die Schweiz als Ferienland. Letztes Jahr haben wieder mehr Gäste in hiesigen Hotels übernachtet. Und kleiner und feiner. So sieht der Schweizer Olympiadelegationschef Ciancilli die Zukunft der Spiele.
Und das ist dann auch meine Hoffnung, dass eben das Spiel nicht nur im Volumen wächst, sondern vor allem auch in der Qualität, in der Nachhaltigkeit und auch in der Größe wieder eingeschränkter sind. Das ist gut möglich und auch machbar.
Seine Sochi-Bilanz im Tagesgespräch um 1. Im Studio Brigitte Kramer. Das Bundesgericht pfeift die Zürcher Justiz zurück. Der unter dem Namen Carlos bekannte junge Straftäter darf nicht länger eingesperrt werden. Barbara Seiler fasst zusammen.
29.000 Franken, so viel haben die Maßnahmen pro Monat gekostet, um den straffälligen Carlos auf einen besseren Weg zu bringen. Diese Maßnahmen waren für das Bundesgericht aber kein Thema, sondern nur die Frage, gibt es einen Grund, der rechtfertigt, dass man das Setting abgebrochen hat und den jungen Mann jetzt schon seit Monaten wieder einsperrt? Und auf diese Frage sagt das Bundesgericht ganz klar nein. Carlos habe sich in seinem Setting stabil gezeigt, habe Fortschritte gemacht und sich nichts Relevantes zu Schulden kommen lassen. Für die geänderten Umstände sei nicht er verantwortlich. Die Richter wörtlich:
Der abrupte Abbruch des Sondersettings steht in keinem Zusammenhang mit seinem eigenen Verhalten, welches eine geschlossene Unterbringung im Sinne einer Krisenintervention vorübergehend erlaubt und zum Wohle des Jugendlichen geboten hätte. Der Settingabbruch und die damit einhergehende vorsorgliche Einweisung in die geschlossene Abteilung des Maßnahmenzentrums Uitikon war vielmehr Folge der kritischen medialen Berichterstattung und des wachsenden öffentlichen Drucks.
Die Medienberichte und den öffentlichen Druck bezeichnen die Richter als sachfremde Gründe. Sie rechtfertigen nicht, was die Behörden mit Carlos gemacht haben. Dass dieser seine Behandlung unfair findet, sei nachvollziehbar. Das Bundesgericht gibt deshalb der Beschwerde von Carlos recht und verfügt, dass der junge Mann sofort aus der geschlossenen Unterbringung entlassen wird. Der Ball liegt nun wieder bei den Zürcher Behörden. Die Richter geben ihnen 10 Tage Zeit, um für Carlos eine neue Lösung zu finden.
Barbara Seiler. Wir sprechen gleich ausführlicher über das Bundesgerichtsurteil im Fall Carlos, das nach weiteren Meldungen mit Daniel Hofer.
Die neue ukrainische Führung hat den entmachteten Präsidenten Viktor Janukowitsch wegen Massenmordes zur Fahndung ausgeschrieben. Das teilte das Innenministerium mit. Janukowitsch halte sich auf der Halbinsel Krim am Schwarzen Meer auf, heißt es weiter. Er soll am Samstag in der Stadt Donetsk versucht haben, mit einem Flugzeug die Ukraine zu verlassen. Doch Sicherheitskräfte hätten ihm die Ausreise verweigert. Die bisherige Opposition hatte am Wochenende nach monatelangen Protesten die Macht übernommen und alle wichtigen Posten besetzt. In der vergangenen Woche waren bei den Aufständen in Kiew nach offiziellen Angaben 77 Menschen ums Leben gekommen. Die wirtschaftlich schwer angeschlagene Ukraine benötigt nach eigenen Angaben mehr als 30 Milliarden Franken Finanzhilfe. Das Finanzministerium hat deshalb zu einer internationalen Geberkonferenz aufgerufen. Teilnehmen sollen die EU, die USA sowie der Internationale Währungsfonds IWF. Russland hat unterdessen angekündigte Milliardenkredite angesichts der Umwälzungen im Nachbarland auf Eis gelegt. In Moskau hat ein Gericht 7 Oppositionelle zu Lagerhaft verurteilt. Das Strafmaß liegt bei 4 Jahren. Ein weiterer Angeklagter erhielt eine mehrjährige Gefängnisstrafe auf Bewährung. Das Gericht wirft ihnen vor, 2012 an einer Protestkundgebung gegen Präsident Wladimir Putin teilgenommen zu haben. Dabei sei es zu Massenunruhen gekommen und die Angeklagten hätten Polizisten geschlagen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International spricht von einem Schauprozess. Vor dem Gericht protestierten heute mehrere hundert Personen gegen politische Justizwillkür. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben mindestens 100 Personen fest. Unter ihnen auch Oppositionsführer Alexei Nawalny. Ägypten steht überraschend ohne Regierung da. Premierminister Hazem el-Beblaoui hat sein Rücktrittsgesuch bei Interimspräsident Adli Mansour eingereicht. Das erklärte der Premier in einer Fernsehansprache. Gründe für den Rücktritt nannte er nicht. Neuer Regierungschef soll nach Informationen der staatlichen Zeitung Al-Rahram der bisherige Wohnungsbauminister Ibrahim Malhab werden. In Thailand hat Ministerpräsidentin Yingluck Shinawat nach der gewaltsamen Zuspitzung der Krise Bangkok verlassen. Sie halte sich 150 Kilometer außerhalb der Hauptstadt auf, teilte ihre Medienstelle mit. Wie lange die Regierungschefin sich schon nicht mehr in Bangkok befindet und wo sie sich genau aufhält, teilte ihr Büro nicht mit. Zuletzt war Yingluck am vergangenen Dienstag in der Öffentlichkeit in der Hauptstadt gesehen worden. Schweizer Hotels haben im letzten Jahr wieder mehr Übernachtungen verbucht als in den beiden Jahren zuvor. Wie die Statistiker des Bundes melden, beträgt das Plus im Jahr 2013 2,5%. Vor allem während der Sommermonate hätten die Hoteliers eine starke Zunahme verbucht. Grundsätzlich seien vor allem Touristen aus Asien für den Anstieg verantwortlich. Aber auch Gäste aus Europa würden wieder vermehrt in die Schweiz kommen. Und auch Schweizerinnen und Schweizer haben verglichen mit dem Vorjahr öfters in einem Hotel übernachtet. Umweltverbände wie Greenpeace und WWF sowie SP und Grüne fordern den Ausstieg von Pensionskassen und Grossbanken aus Erdöl-, Gas- und Kohleinvestitionen. Dies solle bis in 5 Jahren geschehen. Diese Investitionen seien nicht nur ökologisch verheerend, sondern würden auch ein hohes wirtschaftliches Risiko bergen, teilten die Organisationen an einer Medienkonferenz mit. Die Aktien von fossilen Energiekonzernen seien unter anderem unter Druck, weil viele Staaten Gesetze verschärften, um die Energieversorgung in Richtung erneuerbare Energien zu lenken. Andererseits stiegen immer mehr Investoren aus fossilen Investitionen aus. Das Wetter. Die Prognosen bis morgen Dienstagabend. Die letzten Nebelreste über dem Mittelland lösen sich rasch auf. Sonst ist es heute in der ganzen Schweiz schön bei 12 Grad. In den föhnigen Alpentälern sind 15 Grad möglich. Morgen ist es zuerst im Osten noch sonnig, sonst werden die Wolken allmählich immer dichter. Die Höchsttemperaturen liegen morgen bei 11 Grad.
Das Bundesgericht hat also entschieden, der junge Straftäter Carlos muss aus der Haft entlassen werden. Frage nun an unseren Zürich-Korrespondenten Codine Vinzenz. Weiß man denn schon, wohin der junge Mann kommt?
Nein, das wissen die Zürcher Behörden noch nicht. Ein bisschen Zeit ist noch. Das Bundesgericht hat eine kurze Frist gesetzt und die Oberjugendanwaltschaft hat mitgeteilt, dass man bis Ende Woche eine Lösung parat haben will. Sicher ist, Carlos muss offen untergebracht sein, darf also nicht wieder eingesperrt werden.
Was sind denn jetzt realistische Möglichkeiten zurück ins umstrittene Sondersetting?
Ja, ich denke, das steht im Vordergrund, eine Neuauflage einer solchen 1-zu-1-Betreuung. Bei besonders schwierigen Fällen sieht das schweizerische Jugendstrafrecht ja solche Lösungen auch vor. Und ein besonders schwieriger Fall, das ist Carlos zweifellos, wenn man seinen Lebenslauf anschaut, mit rund 30 Straftaten und zahllosen Therapieversuchen und das bei erst 18 Jahren. Auch die Zürcher Justizbehörden, die das an sich erfolgreiche Sondersetting ja abgebrochen hatten, haben solche Lösungen nie grundsätzlich in Frage gestellt, sondern eben einfach argumentiert, man müsse Carlos jetzt vor dem öffentlichen Rummel schützen. Im Prinzip gab es auch schon ein Konzept für eine Neuauflage einer solchen Betreuung. Die Zürcher Behörden haben sich aber dagegen entschieden, zu Unrecht, wie wir jetzt wissen. Möglich, dass man das jetzt umsetzt, dieses Konzept aus der Schublade nimmt und eine Neuauflage dieses Sondersettings macht, wobei man darauf achten wird, dass das eben wahrscheinlich etwas billiger ist als diese 30.000 Franken knapp monatlich.
Carlos hat in Gefangenschaft randaliert. Sie haben es angesprochen, es ist schwierig mit ihm. Welchen Einfluss hat das nun für das weitere Vorgehen?
Ja, das macht seine künftige Betreuung sicher nicht einfacher. Das waren Verhaltensmuster, die er in der Zeit des Sondersettings nicht gezeigt hatte. Das heißt, man muss sozusagen wieder ein Stück weit von vorne anfangen mit ihm. Beim Bundesgerichtsurteil spielte das Verhalten aber keine Rolle, denn die Bundesrichter sagen ja, Carlos hätte eben gar nicht eingesperrt werden dürfen. Und im Urteil äußert das Bundesgericht, ja, wir haben es gehört, sogar ein gewisses Verständnis, natürlich nicht fürs Randalieren explizit, aber doch dafür, dass Carlos die Behandlung als unfair empfunden hat, weil sie eben tatsächlich, wie sie jetzt zeigt, auch widerrechtlich war.
Das Bundesgerichtsurteil ist eine Schlappe für die Zürcher Justiz. Hat sich diese tatsächlich von der Öffentlichkeit unter Druck setzen lassen?
Ja, ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad sicher. Auch für das Bundesgericht gibt es da keinen Zweifel. Die Richter sehen im Doc-Film und der anschließenden Empörungswelle den Grund, warum Carlos eingesperrt wurde. Die Zürcher Justiz, auch der zuständige Regierungsrat Martin Graf, beteuern zwar, man habe unabhängig entschieden, aber ich denke, es ist doch offensichtlich, der Fall Carlos wäre ohne diesen Film kaum bekannt geworden. Es hätte auch diese Empörungswelle nicht gegeben und niemand wäre auf die Idee gekommen, dieses vergleichsweise erfolgreiche Sondersetting vorzeitig abzubrechen. Nur so ist diese Reaktion, diese Überreaktion, wie man jetzt sagen kann, der Zürcher Justiz zu erklären.
Ganz generell, der Fall Carlos hat im ganzen Land eine große Debatte ausgelöst. Was bleibt davon für den Umgang mit schwierigen jugendlichen Straftätern?
Ja, ich denke, vor allem zeigt die Empörung über dieses Sondersetting, wie wenig wahrscheinlich die meisten Menschen im Land überhaupt über das Jugendstrafrecht wissen. Der Fall Carlos, das hat jetzt vielen Menschen bewusst gemacht, dass, was eigentlich das oberste Ziel des Jugendstrafrechts ist, nämlich die jungen Leute auf den richtigen Weg zu bringen mit allen möglichen Mitteln. Es geht nicht, beziehungsweise viel weniger als bei den Erwachsenen, um Sühne, um Vergeltung, um Strafe im engeren Sinn. Der Ansatz ist eben, alles daran setzen, dass Jugendliche nicht eine kriminelle Karriere starten. Und das, sagen die Verfechter dieses Weges, sei fast immer billiger, als wenn ein Mensch ein Leben lang eben pendelt, quasi zwischen Straftat und Gefängnis. Und diese Philosophie zu ändern, dafür bräuchte es eine politische Mehrheit und das Jugendstrafrecht müsste geändert werden. Aber diese politische Mehrheit, die gab es bis jetzt nicht.
Danke für diese Informationen. Das war unser Korrespondent in Zürich, Kurdin Vinzenz. In 18 Minuten ist es eins und so geht es hier im Rendezvous weiter. Der Umsturz in der Ukraine oder wie schnell aus den Guten die Bösen oder aus den Bösen wieder Gute werden können. Wer gegen Russlands Präsident Putin demonstriert, tut das nicht ungestraft oder ein neues Kapitel in Sachen Willkür. Pensionskassen sollen ihr Geld nicht länger in Öl, Kohle oder Gas investieren, fordern Umweltverbände. Kommt nicht in Frage, kontern die Kassen. Und jahrelang haben viele Bernerinnen und Berner in günstigen städtischen Wohnungen gewohnt, obwohl sie finanziell gar nicht so schlecht dastehen. Jetzt ist Schluss, die Stadt räumt auf. Die Guten gegen die Bösen, die Demokraten gegen die Unterdrücker. Dieses Bild, das sich viele von der Ukraine machen, ist komplett falsch. Das zeigt sich jetzt wieder nach dem Machtwechsel in Kiew. Denn jetzt werden aus ein paar vermeintlich Bösen wieder Gute. Die Politikerinnen und Politiker wechseln einfach wieder einmal die Seiten. Und die Bevölkerung wird wohl nur noch staunen können, wie schnell so etwas geht. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Platz 142 gleich auf mit Zimbabwe, laut dem Index von Transparency International. Nur wenige Länder auf der Welt sind korrupter als die Ukraine, Afghanistan etwa oder Somalia. Und korrupt sind auch die führenden Köpfe, wie der gestürzte Präsident Janukowitsch oder die ehemalige Ministerpräsidentin und jetzige Oppositionsführerin Timoschenko. Viktor Janukowitschs Vermögen wird auf rund 150 Millionen Euro geschätzt, in der Steuererklärung erscheinen aber nur knapp 3 Millionen. Dafür hat es sein Sohn Alexander in der Amtszeit des Vaters geschafft, ein Vermögen von 187 Millionen Dollar auszuweisen. Der gelernte Zahnarzt profitierte vor allem von öffentlichen Aufträgen für seine Bank, die auch von den Oligarchen des Landes gerne genutzt wird. Vater Janukowitschs Gegenspielerin Julia Timoschenko nennt laut der Londoner Times über 9 Milliarden Franken ihr eigen, dank den Gasgeschäften zwischen Russland und Westeuropa, die sie mit Betrug und Schmuggel am Laufen hielt. Dahinter stecken aber ihre großen Oligarchenfreunde, die mit Schmiergeldern und medialer Unterstützung die Politiker bei Laune halten. Etwa Rinat Achmetow, der Fußballmäzen und Stahlbaron aus Donetsk, 17 Milliarden Dollar schwer und lange Gönner von Janukowitsch. Oder Dimitri Firtasch, der Gaskönig, 3 Milliarden schwer, dem nachgesagt wird, er unterstütze nebst Janukowitsch auch die Opposition um Vitali Klitschko. Oder der Schokolade- und Medienmogul Petro Poroschenko, 1,5 Milliarden schwer, der offen Julia Timoschenkos Partei sponsert. Diese Oligarchen kontrollieren nicht bloß die ukrainische Wirtschaft, sondern auch den allergrößten Teil der ukrainischen Parlamentarier. Bloß etwa 50 der 445 Abgeordneten seien tatsächlich unabhängig, meint der Investigativjournalist Sergei Leschenko. Jetzt sind die Oligarchen wieder einmal daran, die Seite zu wechseln. Poroschenko tat es schon im letzten Jahr, als habe er die Entwicklung geahnt, Achmetow jetzt, weil er seine Geschäfte gefährdet sieht. Übrigens, die neuen, sogenannten unverbrauchten Köpfe, die die eigentlichen Machthaber jetzt an die Staatsspitze hieven möchten, sind alte Bekannte. Timoschenkos Statthalterin der Partei Arseni Jasenjuk war schon Wirtschafts- und Außenminister und Vizenationalbankchef unter dem gefallenen Janukowitsch. Interimspräsident Alexander Turchinov war einst Geheimdienstchef und steht laut WikiLeaks im Verdacht, in dieser Eigenschaft Dokumente vernichtet zu haben, die Julia Timoschenkos Mafia-Kontakte bewiesen. Einzig Vitali Klitschko, der vor allem von der deutschen Regierung politisch unterstützt wird, scheint den größten Teil seines Vermögens von 30 Millionen Euro mit seinem Schweiß erboxt zu haben.
Joe Schelbert hat berichtet. Von der Ukraine nach Russland. Bis zu 4 Jahre Haft für 8 russische Regierungsgegner. Im umstrittenen Bolotnaja-Prozess hat ein Gericht in Moskau die Putin-Kritiker verurteilt, weil sie im Mai 2012 bei einer Demonstration randaliert und Polizisten angegriffen haben sollen. Aus Moskau Sabine Stör von der ARD.
Die Moskauer Richterin sieht es als erwiesen an, dass die 8 im Mai 2012 Polizisten angegriffen und maßgeblich zur Gewalt gegen den Staat beigetragen haben. Trotz eines Verbotes demonstrierten auch heute wieder laut Kreml-Kritiker rund 700 Menschen vor dem Gericht, darunter auch die beiden Aktivistinnen der Punkband Pussy Riot und der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Nawalny wurde zusammen mit mindestens 100 anderen Demonstranten festgenommen. Am Abend ist in der Nähe des Kremls eine weitere Protestveranstaltung geplant. Der Prozess lief unter extremen Sicherheitsvorkehrungen mit großem Polizeiaufgebot ab. Amnesty International kritisiert ihn als Schauprozess. Die Menschenrechtler werten ihn als Versuch des Kremls, abweichende Meinungen zu unterdrücken.
Und von Moskau zu unserem Korrespondenten Peter Giesling in Sotschi. Ich habe ihn gefragt, was er von den Vorwürfen des Gerichts halte.
Wenig, muss ich sagen. Ich war selbst auch vor Ort an diesem 6. Mai 2012 und habe die Situation sehr genau beobachten können. Die Polizei hat damals eine Engstelle gebaut, damit eben die etwa 100.000 friedlichen Demonstranten kaum auf den Balotnaja-Platz durchkommen konnten. Und es gab dann ein kleines Gerangel. Die Polizei selbst hat auch geprügelt und provoziert. Und man wirft nun diesen Verurteilten eben vor, sie hätten beispielsweise Polizisten am Arm gezerrt. Wichtig scheint mir vor allem auch der Menschenrechtsrat des russischen Präsidenten Putin ist selbst auch der Meinung, dass dieser Balotnaja-Prozess völlig absurd sei, dass sich diese Leute letztlich wenig haben zu Schulden kommen lassen.
Nun hat die Polizei heute weitere Personen verhaftet, die vor dem Gericht gegen den Prozess protestiert haben. Ein weiteres Zeichen von Willkür.
Ja, man muss sehen, auch am Freitag ist es bereits zu Massenfestnahmen gekommen. Alle Leute, die das Wort Freiheit skandiert haben, sind in Polizeibussen abtransportiert worden. Russland hat eben eine sehr stark eingeschränkte Meinungsäußerungsfreiheit. Versammeln darf man sich nur mit amtlicher Bewilligung. Für mich ist noch wichtig zu sagen, bis zum Sommer 2011 gab es in Moskau eigentlich kaum je große regierungskritische Demonstrationen. Man hat nie Forderungen wie Russland ohne Medvedev gehört. Und erst als Wladimir Putin, der damals Ministerpräsident war, bekannt gegeben hat, dass er eine dritte Amtsperiode als Präsident ansteuern möchte, gab es die Großdemonstrationen, weil viele Bürgerinnen und Bürger, vor allem die Intelligenzia, hat eben dieses Ansinnen von Putin damals als eine Art Zynismus der Macht interpretiert. Und erst seit Putin wieder an der Macht ist als Präsident, sind auch sehr viele autoritäre Gesetze verabschiedet worden. Der ganze autoritär geprägte Stil ist meines Erachtens vor allem mit der Person von Wladimir Putin, des russischen Präsidenten, verbunden.
Nun hat eben dieser Präsident Putin versucht, an den Olympischen Spielen in Sotschi ein Bild eines modernen, neuen Russlands zu zeigen. Alles eine Farce.
Ja, Putin wollte ein neues Russland präsentieren, aber man muss sagen, er selbst ist eben ganz der Alte geblieben. Und wenn er stärker unter Druck gerät, so gebärdet er sich eben leider immer autoritärer. Und diese autoritäre Haltung, die wird eben auch von der russischen Justiz und Polizei übernommen.
Das die Einschätzungen von unserem Korrespondenten Peter Giesling in Sotschi. Milliarden von Franken investieren Schweizer Pensionskassen in Konzerne, die Öl, Kohle oder Gas fördern. Den Umweltverbänden WWF und Greenpeace, aber auch der SP und den Grünen, sind diese Investitionen ein Dorn im Auge. Sie fordern den Ausstieg, bis spätestens in 5 Jahren. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Konzerne, die auf fossile Energieträger wie Öl, Kohle und Gas setzen, haben keine Zukunft. Davon sind Umweltorganisationen und linksgrüne Parteien überzeugt. Deshalb sei das Geld, das Schweizer Pensionskassen in solche Titel investiert haben, viel zu riskant angelegt, erklärt der grüne Nationalrat Bastien Giraud.
Diese fossilen Energien sind in Zukunft fast nichts mehr wert, wenn wir beim Klimaschutz ernst machen. Das ist eigentlich eine Wette gegen den Klimaschutz und gegen die Ziele des Bundes.
Deshalb sollen Pensionskassen und Vorsorgestiftungen nicht mehr in fossile Energieträger investieren dürfen. Im Energiesektor geht es um viel Geld. Die Konzerne investieren jedes Jahr über 600 Milliarden Dollar alleine in die Erschließung neuer Öl-, Gas- und Kohlevorkommen. Der Klimaschutz könnte diese Investitionen aber zu Milliardengräbern machen. Denn sollte sich die internationale Gemeinschaft auf ein 2-Grad-Ziel beim Klimaschutz verständigen, könnten 80% der bereits heute bekannten Öl-, Gas- und Kohlevorkommen gar nicht mehr verbrannt werden. Die Konzerne blieben also auf ihren Reserven sitzen. Angesichts dieses Risikos warnt Katharina Serafimova, Finanzexpertin beim Umweltverband WWF, vor einem Platzen der CO2-Blase an den Finanzmärkten.
Wenn das die Investoren merken und wenn strengere Regulierungen kommen, dann platzt diese sogenannte Carbon Bubble und die Vermögenswerte werden wertlos.
Ein verordneter Ausstieg aus diesen Energietiteln ist für Christoph Oeschger allerdings nicht denkbar. Oeschger leitet die Anlagekommission des Schweizerischen Pensionskassenverbands ASIP.
Das widerspricht dem fundamentalen Auftrag der zweiten Säule, unter gegebenen Risiken maximale Renditen zu erzielen.
Zweifellos seien die Schweizer Pensionskassen in solch sogenannte Energiewerte investiert, sagt er.
Ich gehe aber davon aus, und das entspricht letztlich unserer Erfahrung, aber auch dem gesetzlichen Auftrag, dass diese Pensionskassen a. nahe genug an den Märkten sind und solche Entwicklungen rechtzeitig antizipieren könnten und b. in ihrem Anlageverhalten sehr, sehr breit diversifiziert sind, dass sie mit solchen Verwerfungen, sollten sie dann eintreten, nicht wirklich in Schieflage geraten könnten.
WWF-Finanzexpertin Serafimova glaubt indes nicht, dass das Risikobewusstsein genügend groß ist.
Die Investoren denken im Moment natürlich alle, sie könnten rechtzeitig aussteigen. Das hat man bei früheren Finanzkrisen auch gedacht. Und wenn dann alle gleichzeitig durch die Tür wollen, dann kann es eng werden.
Christoph Oeschger vom Pensionskassenverband räumt ein, dass die Investitionen in nachhaltige Anlagen bislang in der Schweiz recht überschaubar seien. Doch müsse man aus heutiger Sicht auch sehen,
dass bis heute eigentlich diese Anbieter von nachhaltigen Anlagen den Nachweis eigentlich nicht erbringen konnten, dass sie bezüglich Rendite und Risikoverhalten mit den sogenannten konventionellen Anlagen wirklich mithalten könnten.
Und genau hier liegt der Hund begraben. Denn stimmt die Rendite nicht, dann stimmt es auch für den Versicherten einer Pensionskasse nicht, weil sein Geld zu wenig Rendite abwirft. Die Frage, die sich heute stellt, welche Risiken sollen die Pensionskassen eingehen und welche nicht? Das Parlament wird in der nächsten Zeit darüber beraten müssen.
Sieben Minuten vor eins. Berns Problem mit subventionierten Wohnungen. Das ist Thema gleich hier bei uns. Zuerst aber übernachten am Fuße des Matterhorns oder erwachen mit Blick aufs Zürcher Grossmünster. In Schweizer Hotels haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Gäste Halt gemacht. Die Tourismusbranche spricht von einem Durchbruch, einer Trendwende. Ob der Optimismus angebracht ist, weiß Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Die Tourismusbranche darf sich gleich doppelt freuen. Erstens haben im vergangenen Jahr Schweizerinnen und Schweizer wieder vermehrt ihre Ferien im eigenen Land verbracht. Fast 16 Millionen Übernachtungen haben sie gebucht, so viele wie seit 1991 nicht mehr. Zweitens sind wieder deutlich mehr ausländische Touristen in die Schweiz gereist. Sie haben fast 20 Millionen Übernachtungen gebucht. Auffallend dabei, es kamen wieder vermehrt Gäste aus europäischen Ländern, nach 4 Jahren mit rückläufigen Zahlen. Jürg Schmid, Direktor von Schweiz Tourismus, ist erleichtert.
Wir haben 17% verloren in Europa und jetzt haben wir endlich auf tiefem Niveau wieder Boden gefunden und sehen, die Attraktivität der Schweiz ist da.
Trotz des starken Frankens, der die Schweiz für ausländische Touristen teuer macht. Vor allem waren es aber Gäste aus Asien, die die Schweizer Hotels gefüllt haben.
Die Schweiz ist gewaltig stark positioniert in Asien. Wir haben erneut wieder ein Wachstum gehabt, das zweistellig war. Wir haben jetzt 1 Million Übernachtungen aus China bereits.
Und der Trend zeigt weiter nach oben. Zufrieden sind nicht nur die Hoteliers in den Städten, sondern auch in den Berggebieten. So verzeichnete das Berner Oberland schweizweit das größte Plus bei den Logiernächten. Jürg Schmid warnt aber vor allzu viel Euphorie.
Der Turnaround ist geschafft, wobei für Euphorie hat es noch wenig Platz, denn es bleibt schwierig für den Tourismus, die Rahmenbedingungen bleiben sehr herausfordernd.
Nicht nur wegen des anhaltend starken Frankens, der auf die Rentabilität vieler Betriebe drückt. Doch das habe die Branche erkannt. Sie sei innovativ, etwa mit flexibleren Preismodellen, und sie arbeite ständig an der Qualität. Getreu dem Motto, wenn man nicht günstiger werden kann, muss man eben besser werden.
Von der Schweiz erwartet man einfach Top-Qualität. Das ist auch ein bisschen das Schicksal unserer Markenstärke. Die Schweiz steht für Premium, für Top-Qualität, und die müssen wir liefern, da müssen wir dranbleiben.
Gespannt verfolgt die Tourismusbranche, ob die Annahme der Zuwanderungsinitiative Folgen haben könnte. In manchen ausländischen Medien wurde der Schweiz pauschal das Etikett «fremdenfeindlich» angehängt. Das sei nicht gut für das Image des Ferienlands Schweiz, sagt Jürg Schmid, Direktor von Schweiz Tourismus. Die negativen Reaktionen hielten sich aber in Grenzen. Die Werbekampagnen würden nun jedenfalls nicht angepasst.
Zu Zeiten des Berlusconi war dieses Reiseland ebenfalls beliebt und hat sogar Zuwächse gehabt.
Das zeige, die Wahl einer Feriendestination hänge nicht in erster Linie von politischen Fragen ab.
Jahrelang hat man in der Stadt Bern Sozialwohnungen vergeben, ohne die finanzielle Situation der Bewohner regelmäßig zu prüfen. Doch, wie sagt man so schön, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Ein Grundsatz, der erst seit 2011 gilt. Jetzt zeigt sich, jeder zweite Mieter, jede zweite Mieterin einer subventionierten Wohnung in Bern erfüllt die Kriterien nicht. Nun handelt die Stadt. Michael Sali.
Die Untersuchung fördert nichts Schmeichelhaftes zutage. Rund die Hälfte aller Mieter von subventionierten Wohnungen in der Stadt Bern erfüllen die Vermietungskriterien nicht, haben also zu viel Einkommen, zu viel Vermögen. Der Berner Gemeinderat Alexandre Schmidt zeigte sich an der Medienkonferenz am Vormittag sehr enttäuscht.
Die Ergebnisse sind enttäuschend. Enttäuschend ist auch die Dreistigkeit, mit der einzelne Einwohnerinnen und Einwohner das System der Wohnunterstützung in Misskredit gebracht haben.
Viele, die sich mal eine Wohnung ergattern konnten, verhielten sich still, genossen den günstigen Zins, auch wenn sie sich mittlerweile finanziell auf Rosen betten konnten.
Ich verstehe es nicht, wie es sein kann, dass jemand genau weiß, dass er keinen Anspruch hat und dennoch weiter Unterstützung der Gemeinschaft bezieht.
Die Berner Behörden müssen sich vorwerfen lassen, naiv gehandelt zu haben. Der Stadtberner Gemeinderat stellt daher selbstkritisch fest:
Unser System ist bisher nicht geeignet, Missbrauch zu verhindern. Wir haben den Menschen zu sehr vertraut, zu wenig kontrolliert. Die Politik muss nun die richtigen Antworten auf diesen Missbrauch finden.
Das Untersuchungsergebnis sei miserabel, kommt der Bericht zum Schluss. Es zerstöre das Vertrauen zur Stadt als soziale Vermieterin. Deshalb nun die richtigen Antworten finden. Das heißt unter anderem, 237 Mieterinnen und Mieter erhalten die Kündigung, weil sie eine günstige Wohnung nicht verdienen.
Wir müssen die Kündigung aussprechen, damit wir entweder diese Personen aus den Wohnungen rausbekommen. Es gibt ja wirklich stoßende Fälle, Personen, die in diesen Wohnungen wirklich nichts und gar nichts verloren haben. Aber es gibt dann beispielsweise Härtefälle, wo die Kündigung die Voraussetzung ist, damit wir überhaupt das Vertragsverhältnis auf eine neue Ebene stellen können.
Sagt der zuständige Berner Gemeinderat Alexandre Schmidt. Missbrauch sollte nun mit den regelmäßigen Kontrollen weniger vorkommen. Aber das wird Teil der politischen Aufarbeitung sein, die Möglichkeiten eines Systemwechsels bei der Vergabe von günstigen Wohnungen zu prüfen. Dass man also dem Mieter persönlich finanzielle Zuschüsse erteilt, statt wie bisher die Wohnung zu subventionieren.
Michael Sali. In einer Minute ist es eins. Ja, und dann hier bei uns. Die Olympischen Winterspiele in Sotschi sind vorbei und damit ist auch die Ära von Gian Gilli als Schweizer Delegationsleiter vorüber. Was ihm von Sotschi bleibt und was er über die Zukunft der Spiele denkt, er sagt es uns im Tagesgespräch nach dem Wichtigsten dieses Mittags in den Schlagzeilen. Daniel Hofer.
Der und dem Namen Carlos bekannt gewordene jugendliche Straftäter muss aus dem geschlossenen Maßnahmenzentrum Uiticon entlassen werden. Das Bundesgericht hat angeordnet, dass es für Carlos wieder eine sozialpädagogische Rund-um-die-Uhr-Betreuung gibt. Die neue ukrainische Führung hat den entmachteten Präsidenten Viktor Janukowitsch wegen Massenmordes zur Fahndung ausgeschrieben. Ihm wird vorgeworfen, er habe letzte Woche die scharfen Schüsse auf Demonstranten angeordnet. Beim Aufstand kamen nach offiziellen Angaben 77 Menschen ums Leben. In Ägypten hat Premierminister Hazem al-Beblawi seinen Rücktritt eingereicht. Gründe für den Rücktritt nannte al-Beblawi nicht. Neuer Regierungschef soll nach Informationen der staatlichen Zeitung Al-Ahram der bisherige Wohnungsbauminister Ibrahim Malhab werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.